Herzlich willkommen zum Challenge for Change Podcast, der Podcast für alle, die abnehmen möchten, es satt haben, einseitigen Diäten zu folgen und sinnlose Trainings zu absolvieren.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir eine Spezialfolge zum Thema Migräne. Und ich habe jemanden Besonderes bei mir, einen besonderen Gast, und zwar Sabrina. Und Sabrina ist nicht nur betroffen, sie ist auch Expertin auf diesem Gebiet. Und ich habe auch eine ganz spannende Einstiegsfrage an dich, Sabrina. Denn in unserem vorherigen Gespräch hast du mir schon erzählt, wie viele Attacken du an Migräne tatsächlich im letzten Jahr hattest. Und die Zahl hat mich doch sehr, sehr überrascht, also die Menge. Und du hast mir gesagt, du hast über 20 Migräneattacken teilweise monatlich im Jahr 2021 gehabt. Also das hat mich wirklich überrascht, die Zahl. Wie kann man sich das vorstellen?
Also man muss dazu sagen, es ist bei mir auch sehr unterschiedlich. Also das ist so die Hochzahl, die ich habe mit den 20 Attacken. Ich war jetzt letztes Jahr ganz gut eingestellt mit einem Medikament. Dieses Jahr auch. Es sind natürlich immer verschiedene Faktoren, also nicht nur medikamentös, aber auch medikamentös bei so einer hohen Attackenfrequenz. Aber es ist natürlich sehr einschränkend, wenn man so viele Attacken hat, wenn man sich mal anguckt, wie viele Tage der Monat hat und dann wie viele Migräne-Tage da drauf gehen, ist das natürlich enorm viel. Und da sollte man dann alles dran setzen mit Ärzten, mit allen möglichen Parteien zu sprechen, dass das ein bisschen weniger wird.
Wie kann ich mir denn so eine Migräneattacke vorstellen? Sind das Sekunden, sind das Minuten, sind das Stunden tatsächlich? Weil, wie du schon sagst, 20 Tage von irgendwie 30 im Monat, es ist fast jeder Tag, bleibt nicht mehr viel übrig. Und mich interessiert halt, wie stark ist das Ganze, welche Länge hat das und wie kann man das so vielleicht einordnen?
Also generell sind, also wenn man es aus dem Lehrbuch rauszieht, sind Migräneattacken dauern zwischen 4 und 72 Stunden, also bis zu 3 Tage. Es gibt kompliziertere Attacken, die dauern auch schon mal länger, aber so, das ist die Zahl, wo man es auch mit diagnostiziert, wenn eben diese Kopfschmerzen gewisse Kriterien erfüllen, und ein Kriterium davon ist eben diese Zahl 4 bis 72 Stunden. Bei mir persönlich, also Migräne ist wie alle anderen Krankheiten auch sehr individuell, aber wenn ich eine Migräneattacke bekomme, dann ist es in der Regel so, dass ich meistens morgens schon damit aufwache und dann merke, okay, es kommt was. Dann meistens schon einen einseitigen Schmerz habe, und meistens wird es begleitet mit den Symptomen wie Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit.
Wie meinst du einseitig? Vom Kopf einseitig?
Genau, einseitig, also meistens entweder überm Auge auf einer Seite oder im Schläfenbereich. Genau. Mhm.
Und wenn du jetzt sagst, das sind Kopfschmerzen, aber von dieser langen Dauer, bezieht sich das wirklich nur auf den Kopf oder merkt man das auch irgendwie anders noch körperlich?
Also schon mit den anderen Symptomen. Also man hat meistens Begleiterscheinungen. Das ist auch bei jedem anders. Also wie gesagt, wie zum Beispiel Lichtempfindlichkeit, Geräuschempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, Übelkeit bis hin zum Erbrechen. Viele haben oder einige Betroffene haben auch Migräne mit Aura. Das bedeutet, es ist im Vorhinein schon eine Aura, kann beispielsweise sein, dass man so ein Flackern sieht im Gesichtsfeld, oder auch bei mir ist es zum Beispiel eher motorisch, also bei mir kribbelt beispielsweise der Arm oder das Bein, und dann folgt eben die Kopfschmerzphase mit den Begleiterscheinungen, und dann gibt es eben nach der Kopfschmerzphase auch noch eine Erholungsphase, und das kann dann wie so ein kleiner Migränekater, nenne ich es immer, also wie wenn man, wenn jetzt Alkohol getrunken hat und dann so einen Katertag hat. So ist es dann auch, wenn man eine Migräne oder die Kopfschmerzphase der Attacke überstanden hat, dann ist so eine Erholungsphase, und da können dann auch Symptome auftreten wie Niedergeschlagenheit, Traurigkeit, aber auch Heißhunger auf fettiges Essen, salziges Essen. Also das ist auch bei jedem so ein bisschen verschieden, auch wie lange das dann andauert.
Woher weiß ich denn, ob das Ganze jetzt eine Migräne ist oder nur ein einfacher Kopfschmerz? Hängt es dann mit der Länge zusammen oder gibt es da noch andere Merkmale dafür? Oder ist das immer vererbt? Das heißt, das hat man schon immer, oder kann sich sowas entwickeln? Wie unterscheidet man das?
Die Veranlagung gibt es im Körper dazu, ob wirklich die Attacken auftreten, da kommen verschiedene Faktoren hinzu. Man sollte das auf jeden Fall mit einem Neurologen oder einer Neurologin besprechen, wenn man die Vermutung hat. Es ist eben so, dass es nicht nur die Kopfschmerzen sind, jetzt in Anführungsstrichen. Es gibt auch dieses Thema einseitige Kopfschmerzen, das ist nicht bei jedem so. Also es gibt durchaus PatientInnen, die wirklich auch über die ganze Stirn Kopfschmerzen haben. Und wenn dann der Arzt sagt, ja, einseitiger Kopfschmerz, dann sagen die Betroffenen, naja, ich habe halt über die ganze Stirn Kopfschmerzen, aber es kann trotzdem eine Migräne sein. Also da muss man wirklich individuell gucken, und diagnostiziert wird das im Normalfall tatsächlich über ein Gespräch, wo dann gewisse Fragen abgefragt werden. Also zum Beispiel zu den Begleiterscheinungen, zum Beispiel hat man eine Aura, wie lange ist die Attacke, wie stark sind die Schmerzen, weil bei Migräne sind die Schmerzen in der Regel schon sehr, sehr stark, die Kopfschmerzen. Kann auch variieren von Attacke zu Attacke, aber in der Regel sind sie stark. Und dann kommen auch noch so Faktoren wie zum Beispiel, wird der Schmerz verstärkt durch Bewegung? Das deutet dann auch auf eine Migräne hin, weil bei Spannungskopfschmerzen zum Beispiel hilft Bewegung eher, dass der Schmerz weniger wird. Aber bei Migräne wird der Schmerz verstärkt durch Bewegung.
Was würdest du denn sagen, oder vielleicht weißt du es ganz genau, wie viele Menschen da tatsächlich betroffen sind, so aus von 10 vielleicht oder aus der Gesamtbevölkerung?
Also es gibt einen Unterschied zwischen Frauen und Männern. Also Frauen sind deutlich mehr betroffen, aber es ist keine reine Frauenkrankheit. Also Männer sind auch betroffen. Und es gibt so Zahlen, also weltweit jeder Siebte. Und in Deutschland sind die Zahlen variieren so. Also es gibt Quellen, die sagen 18 Millionen Menschen.
Okay, aber jeder Siebte ist ja schon etwas, womit man was anfangen kann, irgendwie einordnen kann. Warum ist es tendenziell bei Frauen, kommt das häufiger vor? Wie kann man das erklären?
Ja, da auch, also ganz konkret weiß ich das jetzt tatsächlich nicht, aber es hat auch schon eine hormonelle Komponente, die mit dabei ist, was auch viele Frauen beobachten, also gerade Stichwort menstruelle Migräne oder auch menstruationsassoziierte Migräne, also einmal menstruelle Migräne, dass wirklich die Migräneattacken nur während der Menstruation auftreten oder die 1, 2, 3 Tage davor. Und bei der menstruationsassoziierten Migräne ist es so, dass die Attacken gehäuft während der Menstruation auftreten, aber auch in anderen Phasen des Zykluses. Also das trifft zum Beispiel bei mir zu. Ich habe sehr häufig sehr starke und schwer behandelbare Attacken während der Menstruation, aber auch noch in anderen Zyklusphasen Migräneattacken.
Jetzt vielleicht, wann wäre so ein Punkt, wo du sagen würdest, ja, jetzt sollte man sich vielleicht mal einen Rat holen, ob man wirklich schon Migräne hat oder ob es nur durch irgendwelche Rahmenbedingungen einfach vermehrt oder starke Kopfschmerzen sind. Also ich verstehe noch nicht, für mich ist noch nicht ganz schlüssig, wo die Grenze ist oder wann ich jetzt sagen kann, ja, tatsächlich sollte ich vielleicht mir mal einen Rat suchen.
Also ich sage immer, auch wenn jemand schon, selbst wenn es jemand diagnostiziert hat, wenn irgendwas Neues auftritt, also wenn sich irgendwie Schmerzen verändern oder wenn man sagt, es schränkt mich sehr ein, dass man dann wirklich sagt, okay, man geht mal schauen. Ich sage das auch Menschen mit Migräne, die schon eine diagnostizierte Migräne haben oder auch diagnostizierte Spannungskopfschmerzen, was auch immer. Wenn irgendwas auftritt, was du noch nicht kennst, dann auf jeden Fall zum Arzt oder im besten Fall im Kopfschmerzthema direkt zu Neurologen und Neurologinnen, weil die einfach die Spezialisten auf dem Gebiet sind. Und ansonsten, wenn man jetzt sagt, okay, Kopfschmerzen habe ich irgendwie schon immer, dann, wenn es wirklich einschränkend ist oder wenn so Faktoren zutreffen, die eben Diagnosekriterien für Migräne sind, also wenn auch Übelkeit dazu kommt, wenn der Schmerz verstärkt wird, wenn man jetzt sagt, man hat das einmal im Jahr und dann ist es auch wieder gut und ich möchte jetzt keinen Arzt aufsuchen, dann ist es auch okay. Aber sobald das häufiger auftritt, sollte man da doch zum Spezialisten gehen. Und wie gesagt, vor allem, wenn irgendwelche neuen Sachen auftreten. Also selbst Migräne kann sich im Laufe des Lebens verändern. Und wenn da wirklich irgendwas auftritt, wo man sagt, man kommt gar nicht mehr aus einer Attacke raus, zum Beispiel, wenn man in so einem Status Migränosus ist, das heißt, dass wenn die Attacke länger als 72 Stunden dauert, dann kann man da durchaus mal ins Krankenhaus gehen und gucken lassen, ob nicht irgendwas anderes ist.
Und wie war das bei dir? Seit wann weißt du, dass du Migräne hast oder wurdest mit dem Thema konfrontiert?
Bei mir war es tatsächlich so, dass ich in der Pubertät plötzlich aufgewacht bin an einem Tag und direkt wusste, ich habe eine Migräneattacke. Ich wusste das so genau, weil meine Mama Migräne hat. Und ich von ihr wusste, dass wenn sie eine Migräneattacke hat, dann möchte sie in einem dunklen Zimmer liegen, möglichst ruhig, irgendwie noch einen kühlen Waschlappen auf dem Kopf haben. Also diese Faktoren kannte ich und ihr war übel noch dazu und das hat alles an dem Tag zugetroffen. Und dann habe ich auch gleich gesagt, ja, ich glaube, ich habe eine Migräneattacke. Und dann hat meine Mama tatsächlich mit mir so Kopfschmerztests im Internet gemacht, wo man das dann schauen kann, welcher Kopfschmerz dabei rauskommt. Die fragen natürlich nur die häufigsten Kopfschmerzarten ab, die jetzt eben, das sind gerade diese Themen Spannungskopfschmerzen, Migräne, Clusterkopfschmerzen. Wenn es natürlich eine andere Kopfschmerzart, es gibt ganz, ganz viele, dann ist es da nicht inbegriffen, aber da waren alle Kriterien erfüllt für Migräne. Und dann ist meine Mama damals mit mir zu einer Neurologin. Die hat mich dann eben untersucht und hat dann auch relativ schnell gesagt, ja, es ist eine Migräne. Und ja, dann hatte ich quasi die Diagnose. Das war dann mit 17.
Und wie oft, also wie häufig kam es dann dazu, dass du Migräneanfälle hattest? Also ich nehme an, es war nicht gleich ab diesem Zeitpunkt so, dass du das 20 Mal pro Monat hattest, oder?
Nee, tatsächlich nicht. Bei mir war es schon relativ häufig am Anfang. Also ich habe dann schon sehr regelmäßig die Attacken gehabt. Es war aber über die Jahre ganz unterschiedlich. Also summiert hat sich das in den letzten Jahren. Ich hatte immer so 1 bis 5 Attacken, sage ich jetzt mal, monatlich. Oder 1 bis 5 Migränetage monatlich. Und dann hat sich das irgendwann über die Jahre hoch geschaukelt, sage ich jetzt mal. Ich hatte dann immer auch wieder Phasen, in denen es wieder ein bisschen besser war. Also Migräne kann sich auch immer verändern. Aber dann wurde es eben über die letzten Jahre deutlich schlimmer und dann auch in die chronische Migräne, also quasi über 15 Tage im Monat.
Wie sehr beeinflusst das Ganze deinen Alltag denn?
Also als ich diese
Überhaupt?
20, sorry.
Oder beeinflusst es das überhaupt, also deinen Alltag?
Ja, total. Also ich glaube, wenn man 20 Migränetage im Monat hat oder auch noch mehr, ich kenne viele, die haben noch mehr Migränetage, dann beeinflusst das natürlich den Alltag. Ich muss dazu sagen, als ich diese Hochphase hatte, jetzt in Anführungsstrichen mit den 20 Attacken monatlich, da habe ich studiert und als Werkstudentin gearbeitet. Da kann man das natürlich auch in gewisser Weise ein bisschen kompensieren. Natürlich musste ich anders meine Lernpläne schreiben, also immer noch Puffertage einplanen oder schon die Migränetage einplanen, weil ich ja schon wusste, okay, ich liege auf jeden Fall manche Tage flach. Natürlich gibt es Medikamente, also sowohl vorbeugend als auch im Akutfall. Die helfen mir tatsächlich auch sehr gut im Akutfall, aber da gibt es eben eine begrenzte Zahl. Also ich darf nur von den Triptanen, das sind spezielle Migränemedikamente, darf man eben nur 10 im Monat nehmen, weil sonst die Option besteht, dass man in den Medikamentenübergebrauchskopfschmerz geht und dann eine Medikamentenpause machen muss. Dementsprechend ist da eben diese 10-20-Regel ganz wichtig einzuhalten. Eben an 10 Ta Tagen maximal Tabletten zu nehmen und an 20 Tagen ohne. Das ist natürlich, wenn man dann 20 Migränetage hat, schon wieder schwierig, weil man dann quasi 10 ohne durchstehen muss. Und dementsprechend beeinflusst das natürlich den Alltag. Inzwischen, wie gesagt, bin ich recht gut eingestellt. Und es geht. Also ich habe so meine Maßnahmen für mich, wo ich weiß, jetzt muss ich was nehmen, jetzt hilft nichts anderes mehr. Oder ich habe auch einen super Arbeitgeber, ich habe die Möglichkeit, Homeoffice zu machen. Ich habe mein eigenes Büro beispielsweise, also das sind alles so Faktoren, die Migräne natürlich unterstützen oder mich mit meiner Erkrankung unterstützen. Und ja, ich muss eben immer schauen, dass ich mein Leben irgendwie der Migräne anpasse. Und eben auch Verhaltensmaßnahmen. Also ich habe es vorhin schon gesagt, es hilft nichts, nur sich auf Medikamente zu verlassen. Es gibt eben auch viele Dinge, die man tun kann. Also Stichwort regelmäßiger Alltag, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen, ausgewogen essen, viel Entspannungstraining zu machen, viel Ausdauersport zu machen. Das sind alles so Faktoren, die in Studien bewiesen sind, dass sie Migräne vorbeugen können. Und deswegen, es sind immer verschiedene Säulen und das eigene Verhalten muss da durchaus auch angepasst werden.
Bevor wir weiter vielleicht auf die Dinge eingehen, die dagegen helfen können, was kann es denn verstärken?
Also wichtig ist hier zu sagen, Migräne ist eine Reizverarbeitungsstörung des Gehirns.
Das bedeutet,
das bedeutet, dass die Reize anders aufgenommen werden und dass Reize viel, viel schneller, also man kann sich das so vorstellen wie ein Regenfass, auf das den ganzen Tag Reize einprasseln und irgendwann läuft das Fass über und dann ist es zu viel. Und wenn man jetzt wirklich den ganzen Tag irgendwie unter Menschen ist, ganz viele Reize hat, dann noch irgendwie Computer, Fernseher, Handy, alles gleichzeitig, dann kann das natürlich sein, dass das triggert. Und es gibt auch ganz viele andere Faktoren, die triggern können. Das ist ganz, ganz individuell. Also da kann man nie sagen, das triggert wirklich bei allen. Das sind so Faktoren wie Alkohol. Das sind Faktoren, wie ich schon gesagt habe, also das Gehirn liebt Regelmäßigkeiten und alles, was nicht regelmäßig ist, also kein regelmäßiger Schlafrhythmus, Schichtarbeit bei vielen, kein also regelmäßiger Essensrhythmus.
Könnte man fast sagen, alles, was den Körper oder den Geist irgendwie unter Stress setzt auch.
Absolut, also Stress ist auch ein großer Punkt. Und aber auch dieser Stressabfall. Also wenn du sagst, es gibt ganz viele, die sagen, sie haben eine super arbeitgeberfreundliche Migräne, sie liegen immer am Wochenende flach, immer wenn der Stress abfällt oder immer im Urlaub. Ja. Das ist halt dieser Break quasi zwischen Anspannung und Entspannung, was eben auch wieder dieses Thema Regelmäßigkeit. Also das Gehirn, das Migränegehirn mag einfach Regelmäßigkeiten und das Migränegehirn ist sehr leistungsfähig. Das ist, wie Schmerzklinik Kiel sagt immer, der Ferrari unter den Gehirnen, aber braucht eben auch öfter einen Boxenstopp als der VW Polo.
Und jetzt kommen wir mal zu den Dingen, die des letzten Endes die Migräne vielleicht präventiv dagegen arbeiten können. Du hast es ja schon so ein bisschen eben gesagt. Entspannung, Anspannung, also Bewegung. Ja. Was hast du da für Tools?
Also was sich so in Studien bewährt hat, oder wenn wir auch immer zurückkommen auf dieses Fass, das überläuft, man kann da natürlich was dagegen tun. Man ist dem nicht hilflos ausgeliefert. Man kann unten den Hahn aufdrehen mit zum Beispiel Entspannungstraining, mit einem regelmäßigen Alltag. Beim Entspannungstraining muss man so schauen, was für sich passt. Also es gibt ganz viele, die sagen zum Beispiel auch, kraftvolles Yoga triggert, gerade durch dieses Überkopfhaltung. Und da muss man einfach schauen, dass man da vielleicht ein ruhigeres Yoga macht. Oder auch autogenes Training, progressive Muskelentspannung. Also da kann man sich wirklich komplett ausprobieren. Und das Internet gibt da auch, glaube ich, viele Möglichkeiten inzwischen. Aber auch, wie du gesagt hast, Sport. Also in Studien hat sich bewährt, Walking, Joggen wiederum triggert bei vielen, weil es dann einfach zu viel ist. Aber das muss man auch schauen. Also ich kenne auch welche, die joggen. Da muss man dann halt schauen, dass man sich da langsam rantastet. Walking, Schwimmen, Fahrradfahren, also alles Moderate. Dann eben, wie gesagt, der regelmäßige Alltag. Also regelmäßig Kaffee trinken, regelmäßig schlafen, regelmäßig essen. Wenn man sagt, man wacht häufig morgens mit Migräne auf, dass man vielleicht abends nochmal eine Kleinigkeit isst, bevor man ins Bett geht, zu dieser Mitternachtssnack, damit das Gehirn einfach nachts was zum Arbeiten hat. Wie gesagt, es ist sehr leistungsfähig, es braucht viele Kohlenhydrate und dementsprechend kann man da schon was dagegen tun. Und ja, was ich halt zum Beispiel auch versuche, ist dieses Multitasking auszublenden, also dass ich nicht mein Gehirn einfach überreize, sondern dass ich da wirklich nach mir schaue und mir auch Ruhepausen gönne und auch im Arbeitsalltag sage, ich nehme mir zwischendurch eine Pause und mache eine Minute eine Atemübung oder so. Das muss ja jetzt nicht sein, dass man da 3 Stunden Yoga machen muss.
Ja,
sondern
aber immer ist ja auch eine generell gute Empfehlung.
Genau.
Nicht nur, wenn man betroffen ist mit Migräne jetzt.
Absolut.
Welche Rolle spielt denn eine gesunde Lebensweise? Es spielt gar keine Rolle, oder würdest du sagen, naja, du hast es ja schon irgendwie gesagt, auch so entspannende Elemente oder bewegende Elemente im Alltag mitzuhaben, ist ja grundsätzlich gut. Aber ja, macht das jetzt wirklich den Unterschied, sich grundsätzlich gut zu ernähren vielleicht auch oder eher nicht?
Also ich denke schon, dass das viel, viel mit sich bringt, gerade weil man auch, wie du sagst, immer eine gesunde Lebensweise hat, Sport macht. Da muss man, wie gesagt, seinen Sport finden, was passt, was nicht triggert und dann auslöst. Aber auch dieses Entspannungs, ich glaube, wenn man eine gesunde Lebensweise hat, dann hat das auch einen positiven Effekt auf die Migräne.
Ich hätte jetzt gesagt, also wenn man eine gesunde Lebensweise hat, ist man ja irgendwie auch bewusster mit sich selbst und vielleicht auch ausgeglichener. Das wäre jetzt so das, was ich in meinem
Voll,
Verständnis
ja.
jetzt sagen würde, was helfen könnte.
Ja, voll.
Also es gibt, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, es gibt wahrscheinlich jetzt nicht das Gemüse, die Frucht oder sowas, wo man sagen kann, das würde direkt irgendwie einen Effekt haben oder helfen.
Nee, leider nicht. Leider haben wir das nicht gefunden bisher.
Und inwiefern ist es jetzt eine mentale Sache auch? Also gibt es irgendwie einen psychologischen Ansatz auch, womit man arbeiten kann?
Also ganz klar ist zu sagen, Migräne ist eine neurologische Erkrankung, eine sehr komplexe Erkrankung und nicht psychisch. Was aber helfen kann, ist durchaus, sind durchaus Themen aus der Verhaltenstherapie, wie zum Beispiel Stressmanagement-Training, dass man einfach für sich seine Stressoren findet, dass man weiß, was für ein Stresstyp bin ich, wie gehe ich mit Stress um, was kann ich tun. Aber auch Schmerzbewältigungstraining, wie gehe ich mit Schmerzen um? Das sind so Aspekte. Also ich glaube, dass da verhaltenspsychologisch schon sehr, sehr viel getan werden kann. Auch dieses Thema Achtsamkeit, das ist ja für ganz viele immer ein ständiger Kampf mit der Erkrankung, was ja auch super verständlich ist. Aber das Leben wird leichter, wenn man die Krankheit akzeptiert im Leben, denn es ist leider eine Erkrankung, die Stand heute nicht heilbar ist, aber gut behandelbar. Und da gibt es durchaus Themen aus der Verhaltenstherapie, die helfen können, auf jeden Fall.
Du hast ja einen eigenen Podcast und einen Instagram-Kanal genau zu dem Thema und tauschst dich logischerweise natürlich ganz oft mit Betroffenen, nehme ich an, aus und vielleicht auch mit anderen Menschen, die sich als Experten damit auskennen. Was würdest du sagen? Inwiefern war vielleicht diese ganze Lebenssituation mit Corona und Pandemie, hat das irgendwelche Auswirkungen gehabt? Ich arbeite ja auch mit ganz vielen Menschen immer sehr engen Kontakt und man kriegt das irgendwie auch mit, dass einfach so die Psyche bei allen einfach eine größere Rolle spielt. Und ich habe zwei, drei Klienten, die auch Psychologen sind und die auch gesagt haben, das ist momentan die Hölle los. Viel mehr Menschen haben mentale Probleme auch und suchen da Hilfe. Und ja, deswegen glaube ich, ist es schon eine spannende Frage zu sagen, gab es da irgendwie Veränderungen in dem Feld dann?
Also ich stehe mit sehr viel im Austausch. Ich hatte auch, habe auch mit Ärzten schon drüber gesprochen. Es gibt zwei Seiten. Also es gibt die eine Seite, das ist genau das, was du beschreibst. Homeschooling, Kinder immer zu Hause, Family komplett zu Hause. Das sind natürlich ganz andere Lebensbedingungen und man kann sich viel schwieriger rausziehen als in normalen Zeiten, sage ich mal, Anführungsstrichen. Bei denen Personen hat das schon verstärkt. Die andere Seite ist tatsächlich, dass es gerade dieses Thema Homeschooling vielen Kindern auch geholfen hat, weniger Attacken zu haben, weil sie viel besser nach sich gucken konnten und auch nicht diese Reize der ganzen Klasse immer hatten. Was auch viele berichten, ist dieses Thema Homeoffice und da zähle ich mich auf jeden Fall dazu. Wenn Personen vorher zum Beispiel gar kein Homeoffice machen konnten und den ganzen Tag im Großraumbüro waren, ständig irgendjemand telefoniert hat, was auch immer, den ganzen Tag Reize auf einen einprasseln, dann ist natürlich Homeoffice ein wahnsinnig tolles Tool, einfach nach sich zu schauen, sich seine Pausen zu nehmen, wenn es für einen passt. Natürlich hat man immer Termine, aber da einfach wirklich sich zwischendrin mal rauszunehmen und keine 10 Kollegen um sich rumsitzen zu haben. Also es gibt so zwei Seiten. Manchen tat es gut und die Attacken haben sich reduziert. Und bei anderen hat sich's verstärkt, weil die Lebenssituation einfach eine ganz andere war.
Aber pauschal gesagt, sind jetzt nicht die Zahlen drastisch
Nee.
gestiegen oder so. Okay. Ja, ich habe noch eine Frage und zwar, was würdest du denn vielleicht einem betroffenen Hörer oder Zuhörerin als ultimativen Tipp oder zwei, drei Tipps noch mit an die Hand geben? Ich denke, wenn man betroffen ist, dann hat man sich natürlich mit vielen Dingen, die du jetzt erzählt hast, schon auseinandergesetzt und kennt wahrscheinlich einiges schon. Aber vielleicht hast du noch so einen Spezialtipp, wo du sagst, okay, das ist vielleicht meine Geheimwaffe.
Wissen ist Macht. also sich wirklich Informationen aneignen und auch aktuelle Informationen, weil ich glaube, gerade bei diesem Thema Migräne wird einem irgendwie von jeder Seite zugeworfen, probier doch mal das aus, probier doch mal das aus, mach doch mal das, der Freundin hat XY geholfen. Und nur dann kann man wirklich, wenn man Wissen über die eigene Erkrankung hat, und das hat sich auch in Studien belegt, dass Personen, die sich mit der Krankheit auseinandersetzen und wirklich Wissen und Informationen dazu haben, auch dadurch schon die Migränetage reduzieren konnten. Und dadurch kann man eben prüfen, ist die Maßnahme sinnvoll oder ist das einfach Geld, was ich aus Fenster schmeiße? Und das ist so mein erster Tipp, also wirklich Wissen aneignen und sich mit seriösen Quellen auseinandersetzen. Und auf der anderen Seite wirklich dieses Thema, schau, was dir gut tut und guck, dass du davon mehr machst. Mhm. Also das, was dir gut tut.
Gerade weil es natürlich eine sehr individuelle Geschichte ist, wie du eben schon gesagt hast. Und da macht es natürlich immer Sinn, die eigenen Erfahrungen einfach mal in jedem Feld dann auch zu machen oder mit den verschiedenen Tipps, die man tatsächlich so bekommt, ne? Wie war denn jetzt dieses Jahr 2022 mit knapp 3 Monaten jetzt aktuell bei dir? Hat sich das bei dir verändert, verbessert, verschlechtert tatsächlich?
Ist durchwachsen. Also ich habe Anfang des Jahres meine Prophylaxe umgestellt, also meine vorbeugende Medikamente. Ich hatte das ganze letztes Jahr eine Prophylaxe, die ich jetzt dann im Januar abgesetzt habe und eine neue bekommen habe. Und die wirkt recht gut. Also meine Attacken haben sich reduziert von der Häufigkeit her, aber auch von der Intensität. Also ich habe zum Beispiel inzwischen das eine Attacke morgens kommt und abends geht, das hatte ich sonst nie. Also entweder ich musste was nehmen oder die Attacke hat über mehrere Tage angedauert. Und ja, auch die Intensität ist ein bisschen gesunken. Also es ist nicht mehr ganz so stark teilweise. Es ist natürlich immer unterschiedlich, aber teilweise nicht mehr ganz so stark. Also das Jahr hat sehr gut angefangen und aktuell bin ich guter Dinge, dass es auch gut weitergeht.
Das hoffe ich auf jeden Fall für dich. Was können die Leute auf deinem Instagram-Kanal oder Podcast noch erwarten, wenn sie dir jetzt folgen möchten?
Ganz viel Informationen und Wissen rund um das Thema Migräne. Der Austausch mit anderen, gerade auf dem Instagram-Account oder in der Facebook-Gruppe, da wirklich zu sehen, ich bin nicht alleine. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil wenn wir eine Migräneattacke haben, dann liegen wir alleine in unserem dunklen Raum und fühlen uns sehr alleine und wir sind nicht alleine. Es haben jeden Tag passieren 900.000 Migräneattacken in Deutschland. Deswegen, wir sind viele.
Okay. Vielen, vielen Dank, Sabrina, für diesen Einblick in das spannende Thema, was mir ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen ein Dunkel war. Ich habe mich damit auch überhaupt gar nicht ausgekannt und habe jetzt so ein paar spannende Fakten und auch Zahlen vor allem gehört, die auch sehr überraschend waren tatsächlich. Und ich hoffe, das hat der ein oder anderen Hörerinnen und Hörer geholfen. Und die können natürlich sehr, sehr gerne auf deinen Profilen mit vorbeischauen. Wir werden sie unten drunter unter dem Podcast verlinken, damit du auch gefunden wirst. Und ich danke dir, für deine Zeit, dass du hier dabei warst. Und ich danke allen anderen fürs Zuhören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Coach Patrick.